Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der für heute mir in ihrer 40-tägigen Reihe vorgegeben wurde, steht im zweiten Buch Mose, dort im 20. Kapitel, Verse 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Herr, segne an uns dieses Wort im Reden und im Hören. Amen. Ein kurzer Text, ein vielleicht bekannter Text. Ich brauche es wohl kaum verraten. Es geht um den Auftakt zu den sogenannten 10 Geboten. Und ich denke, viele unter uns, unter Ihnen auch ich, mussten sie spätestens im Konfirmandenunterricht auswendig lernen, wenn nicht in der Schule oder wann anders. 10 Gebote. Tun wir uns damit nicht etwas schwer? Zwei kleine Begebenheiten. Ich hatte gestern im Bibelzentrum den ganzen Tag den theologischen Grundkurs der Diözese Burgenland zu Gast. Ich war begeistert von der Freude am Arbeiten mit der Bibel, von der Motivation der Leute. Und sie haben mich gefragt, was ich denn nun heute mache. Ich habe gesagt, dass ich hier zu Ihnen komme. Und welcher Predigttext es sein würde? Einer sagte: Oh weh, 10 Gebote, das ist ein Killer. Das hat mich gestern dann in ein Gespräch mit ihm verwickelt. Ich hoffe, es ist kein Killer. Eine zweite Begebenheit. Als wir vor knapp 9 Jahren in unserem Bibelzentrum die Medieninstallation an der Fassade im Laufen hatten, es war noch, ich glaube Februar, vor der offiziellen Eröffnung, haben sich immer wieder Leute, tun sie bis heute, außen in der Abenddämmerung gespielt mit diesen Bibelworten, die da mit Licht und Farbe über die Fassade gehen. Ich habe mir manchmal den Spaß gemacht und bin dann abends auch vorbeigegangen und habe mal beobachtet, wie Menschen reagieren. Ich werde den Kunststudenten nicht so rasch vergessen, der mich ansprach, nicht wissend, dass ich zu diesem Haus gehöre, ob ich mir vorstellen könne, dass das wirklich Bibel ist, was da gebeamt würde. Wenn Bibelzentrum draufsteht, wird schon sein, oder? Er stünde jetzt schon sehr lange, aber es sei noch kein einziges Verbot gekommen. Im Gespräch, ich habe mich dann schon noch geoutet, im Gespräch hat er gesagt: Ja, aber christlicher Glaube, das ist doch nur Verbote, alles, was das Leben schön macht, ist dahin. Verlassen wir diese Gedanken, begeben wir uns mit Mose, mit dem sie ja 40 Tage unterwegs sind, mit Mose und dem Volk Israel an den Gottesberg, an den Horeb. Dieser Berg, allein über den könnten wir schon eine schöne Predigtreihe machen. Ich gestehe, ich konnte im Internet nicht herausfinden, und ich war etwas zu spät dran, um nachzufragen, welches denn die 4 vorigen Predigttexte gewesen waren rund um Mose. Aber ich nehme an, ein Abschnitt aus dem 2. Buch Mose im 3. Kapitel mit der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch war sicher dabei. Gehen wir noch einmal zurück. Mose, damals ein Flüchtling, der eigentlich nicht viel Gutes mitgebracht hat, ein Mord im Affekt. Partnerschaft dann mit einer Fremden. Eine schwierige Situation. Und just an diesem Berg, der Fremde, begegnet ihm Gott in der Wüste. Und in der Wüste wird ihm Gott nicht nur verraten, wer er, sein Gott, ist, sondern er wird Mose auch schon sagen, dass er einen Plan hat, einen guten Plan, nämlich das Volk, das in Bedrängnis ist in Ägypten, aus dieser Bedrängnis herauszuführen in die Freiheit. Gott nennt seinen Namen. Ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt es Luther. Es gibt andere Übersetzungen. Aber jedenfalls, hier am Horeb beginnt die Geschichte. Und jetzt gleichsam schließt sich der Kreis. Nicht mehr Mose allein als der einsame Flüchtling ohne Zukunft mit seinem Viehzeug seines Schwiegervaters, sondern Mose mit dem ganzen Volk ist am Berg Horeb oder Sinai. Und für Mose war der Dornbusch etwas ganz Neues. Aber jetzt hat das Volk etwas erlebt. Nicht nur, dass es wieder mit Feuer zugeht, Donner und Blitz, Feuer und Rauch, sondern das Volk hat das Entscheidende erlebt. Ihr Ruf, ihr verzweifelter Ruf an Gott hat Gehör gefunden. Gott hat sie herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten. Sie sind dorthin zurückgekehrt, wo Mose die Verheißung bekommen hat. Und Gott hat sich als zuverlässiger Gott erwiesen. Was er angekündigt hat, hat sich bewahrheitet. Ja, sind wir ehrlich, es sind nur wenige Kapitel und wenige Seiten in der Bibel seit diesem spektakulären Auszug aus Ägypten vergangen. Die Erinnerung müsste doch noch ganz frisch sein. Aber kaum, dass man durchs Meer gezogen ist, beginnt die Murrerei. Die Frage nach Nahrung. Man meint, sie haben vergessen, wie schlimm die Bedrückung in Ägypten war, dass sie sich nur noch an den dortigen Speisezettel zu erinnern vermögen. Die Sorge um das Wasser. Wie kurz ist das Erinnerungsvermögen von Menschen, wie rasch das Vergessen. Ja, ein erstes, was ich uns mitgeben möchte aus diesem kurzen einleitenden Abschnitt zum Zehnwort. Menschen brauchen Vergewisserung, Erinnerung. Die Rückkehr, die erstmalige Hinführung für das Volk, die Rückkehr für Mose zu diesem Berg, das ist so ein Zeichen der Vergewisserung und Erinnerung. Gott hat es verheißen und er ist treu. Ich könnte jetzt ein Bibelquiz machen und in dieser Gemeinde mache ich mir wenig Sorgen, dass es positive Antworten gäbe. Es wird noch einmal jemand zum Horeb ziehen. Elia. In einer Situation, wo er nicht mehr weiter weiß und die musikalisch Affinen kennen diese wunderbare Melodie aus Mendelssohns Elia, es ist genug, er kann nicht mehr weiter. Und an diesem Krisenpunkt seines Lebens wird er 40 Tage und 40 Nächte bis zu diesem Berg ziehen, um sich dort Vergewisserung und Zuspruch zu holen. Und Gott wird ihm begegnen, in überraschender Weise und mit einem etwas anderen Auftrag, als Elia vielleicht gedacht hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Gott redete alle diese Worte. Ich könnte jetzt fragen, wie haben wir denn in Luthers kleinem Katechismus und überhaupt das Zehnwort, die zehn Gebote auswendig gelernt. Und wenn wir, vielleicht hat der eine oder andere das Gesangbuch dabei oder zu Hause, da ist es ja im Anhang hinten drin, wenn wir genau hinsehen, fehlt beim Katechismus Entscheidendes. Es beginnt das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Ich erinnere mich als Konfirmandin, dass wir als erstes gefragt haben, warum? Und diese Frage wird wohl anderen auch kommen. Warum? Ich weiß nicht, warum Martin Luther wahrscheinlich als Kind seiner Zeit den entscheidenden ersten Satz dieser zehn Gebote, dieser zehn Orientierungen weggelassen hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das fehlt. Es ist heute der 10. November und wir wissen uns in besonderer Weise mit dem Judentum verbunden. Bei den Juden ist dieses Ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt, das erste Gebot nach jüdischer Sicht. Wir haben in unseren Katechismen und anders eine andere Zählung. Ja, ich gehe so weit zu sagen, dieses Ich habe dich aus Ägyptenland geführt, ist der Schlüssel für die zehn Gebote. Und wenn wir sie von dort her lesen, bekommen sie einen anderen Ton und eine andere Ausrichtung. Wir sind es gewöhnt, zehnmal du sollst zu hören. Oder du sollst nicht. Aber nein, am Beginn steht das große Ich Gottes, das Ich Gottes und das Du. Ich habe eine Angewohnheit, ich schreibe und schmiere und markiere liebend gerne in Bibeln, sie sehen auch entsprechend aus. Und ich markiere gerne, was sind so die Schlüsselworte, was sind die Worte, die in einem Abschnitt am häufigsten vorkommen. In diesem Abschnitt, den wir haben, sind es zwei Worte. Ich und du. Ganz einfach. Ich und du, eines der Bücher des jüdischen Religionsphilosophen, großen Bibelübersetzers Martin Buber trägt diesen Titel. Ich und du. 40 Tage Kraft tanken aus der Beziehung mit Gott, ich und du. Zuerst kommt Gottes Ich, dann das Du. Wir sind angesprochen. Ja, und allen Missverständnissen gleich vorwegzugreifen, dieses Du ist nicht ein diffuses, dieses Volk, sondern das spricht jede und jeden einfach persönlich an. Da geht es um Gott. Und mich und Gott und dich. Um nicht mehr und nicht weniger. Ich, der Herr, dein Gott, ich habe dich geführt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es beginnt mit dem Ich und es endet mit dem Ich Gottes. Wunderschön. Was ist das nun? Ich und du, das ist Beziehung pur. Der Begriff ist etwas abgegriffen, aber es ist Liebe. Was ist es anderes zu sagen, ich bin dein? Ja, diese liebevolle Zuwendung Gottes zu seinem Volk, zu jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, hat sich ja bereits bewahrheitet in diesem Wunder der Befreiung, des Herausführens aus Ägypten. Liebe befreien, wahre Liebe. Gott ist der Liebende und der Befreiende. Ja, ich denke an das jüdische Pesachfest, wo jeder Festteilnehmer sich als eine und einer erfährt, der selber dabei war, als Gott die Freiheit geschenkt hat, Gottes Befreiung geht allem voran. Ich gestehe, es macht mich etwas ratlos, warum ausgerechnet Martin Luther, dem die Gnade, die zuvorkommende, unverdiente Gnade Gottes so ein Herzensanliegen war, es hier beim Katechismus dieses zuvorkommende Handeln Gottes weggelassen hat. Vielleicht wirklich Kind seiner Zeit. Wir dürfen uns aber hier vergewissern, dass Gott ein Gott ist, der in die Freiheit führt. Und damit bekommt das Zehnwort, so nennen wir es vielleicht besser als zehn Gebote, eine andere Dimension. Es ist nicht eine unbegründete Forderung, du musst, du sollst, sondern es ist eine Verheißung. Weil ich, dein Gott, dich so sehr liebe, dass ich dich befreit habe, ist alles anders geworden, auch bei dir. Ja, ich hinterfrage sogar die Übersetzung an und meine durchaus, dass wir übersetzen könnten, du wirst. Weil gleichsam als Befreite das Leben sich anders gestaltet, das Leben neu werden kann. Ja, das Zehnwort, ein Weg in die Freiheit. Ich setze voraus, dass den meisten der Spur nach die zehn Gebote vertraut sind. Sind wir ehrlich? Es geht in ihnen um genau das, was Menschen damals bewegte und damals heute bewegt. Im Gespräch mit Menschen wird doch immer wieder deutlich, woran sie ringen. Die Suche nach gelingenden Beziehungen ist das Thema. Die neueste Jugendstudie hat offenbart, dass die Jugend gar nicht so schlecht ist wie ihr Ruf, sondern die Jugendlichen sich nur nach einem sehnen, nach gelingenden Beziehungen, nach Freundschaften, nach Familie. Beziehung steht weit vor Konsum und anderem. Das Zehnwort erfasst also elementare menschliche Bedürfnisse. Ja, es sind eigentlich nahezu selbstverständliche Spielregeln für gelingendes Zusammenleben von Menschen. Wie die Gemeinschaft der von Gott Befreiten miteinander unterwegs sein kann durchs Leben, zunächst mal durch die Wüste, aber sie werden ja dann doch einmal ankommen und weiter miteinander leben. Und deswegen ist der Schlüssel die Befreiung. Und die aus der Befreiung und der liebevollen Zuwendung Gottes, die sich in der Befreiung ja bestätigt, selbstverständliche Haltung, es kann eigentlich gar keine anderen Götter geben, neben mir. Ja, dieses Du ist die Seele des Zehnwortes, wie Martin Buber sie genannt hat. Ich habe dich befreit. Wir haben in der Lesung einen der beiden Texte gefunden, oder wir könnten sagen drei, wo das Zehnwort im Neuen Testament in den Evangelien noch einmal wichtig. Diese Geschichte vom sogenannten reichen oder auch einflussreichen Jüngling, der von sich stolz behaupten kann, er habe nie gegen die Gebote verstoßen. Das ist ja eigentlich schon etwas. Und Jesus muss ihm sagen, es ist eigentlich nichts. Warum? Weil dieser, ob jung oder nicht junge, jedenfalls reiche und einflussreiche Mann, genau dem Missverständnis aufgesessen ist, als wäre Glaube ein formales Befolgen von irgendwelchen Geboten, wie von Gesetzbüchern, wo man den Paragraphen entlang sich durchschlängelt. Nein, er hat ganz offensichtlich diesen Vorspann, der uns heute als Predigtext aufgegeben ist, nicht beherzigt. Denn wenn er es beherzigt hätte, hätte er gewusst, was es meint, auf Gottes zuvorkommende Liebe zu antworten. Wirklich von Herzen zu antworten. Denn das lesen wir an anderer Stelle in den Mosesbüchern, dass man sich die Worte zu Herzen nehmen, beherzigen soll. Ja, wenn er denn den Sinn verstanden hätte, der Gebote, dann wäre es ihm ein Herzensanliegen, keine anderen Götter, in dem Fall Wohlstand und Einfluss zu haben, sondern alles auf die eine Karte, Gott, in seinem Fall Jesus, in unserem auch Jesus zu setzen. Ich denke an ein ähnliches Gespräch im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, als ein Theologe Jesus ins Gespräch verwickelt mit der Frage, ganz ähnlich geartet, was man denn tun müsse, um das ewige Leben zu erreichen. Und Jesus fragt ihn zurück, was ist die Mitte all dieser 613 Gebote und Verbote, die sich in der Tora, in den Mosesbüchern finden. Und spannenderweise verweist dieser kritische Theologe darauf, man möge Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, also die Zusammenfassung des 10 Wortes, ganz und gar. Gottes zuvorkommende Liebe und dann ihn als von Gott befreite und geliebte, ihn lieben und miteinander mit dem Nächsten liebevoll umgehen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es doch in diesem 10 Wort. Deswegen wird Jesus auch an anderer Stelle eine Absage denen erteilen, die sich in juristisch klugen Winkelzügen kleine Auswege aus diesem 10 Wort geschaffen haben und wird sagen, es geht um den Sinn, es geht um das glaubwürdige Leben, um das Beherzigen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ja, die Geschichte geht weiter. Vielleicht kommt das nächsten Sonntag. Ich will nicht vorweggreifen. Aber während, das einzige Mal übrigens, während dieser Wüstenwanderung Gott direkt zum Volk spricht, zu jedem und jeder Einzelnen, während dann durch Vermittlung von Mose die weiteren Gebote und Anordnungen kommen, während Mose noch in Gottes Gegenwart verharrt, ist das Volk schon wieder von kurzer Erinnerung. Der Gott, der Mose, wer weiß, das goldene Kalb, ich brauche die Geschichte auch nicht erzählen. Das Tröstliche daran ist, dass auch am goldenen Kalb Gottes Treue nicht scheint, sondern es eine Zweitschrift der Gebote geben will. Gott weiß um menschliche Schwäche und sie tut seiner Liebe keinen Abbruch, ganz und gar nicht. Ja, ganz und gar nicht. Die Gottesrede hier beginnt mit den Worten, ich bin dein Gott. Kommen uns nicht auch die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Licht der Welt, der wahre Weinstock und die anderen, kommen die uns nicht in den Sinn? Ich bin. Gottes Liebe, Gottes Befreiung ist mit dieser Geschichte am Horeb, am Gottesberg noch nicht zu Ende. Der Plan, den er begonnen hat mit den Ägyptern, mit seinem Volk in Ägypten, ist weitergegangen. Unser Osterfest, an dem wir das Todes und der Auferstehung Jesu gedenken, ist doch eigentlich auch ein Fest der Befreiung. Nicht nur, dass es ursprünglich an einem Pesachfest gefeiert wurde, aber Tod und Auferstehung Jesu befreit uns vollends von allem, was uns gefangen nimmt, was uns noch viel mehr gefangen genommen hat als die Bedrängnis der Ägypter. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, als Befreite zu leben. Dass wir als Befreite immer in diesem liebevollen Gespräch ich und du mit Gott bleiben, Gebet, im Hören auf Gott. Und dass wir auch lernen von der kurzen Erinnerung, vom raschen Vergessen, wie es hier am Horeb in dieser Zeit deutlich wird. Mir ist ein Liedvers in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob das Lied hier bekannt ist. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Ich denke, in Zeiten der Wüste, in 40 Tagen ohne Mose am Horeb, ist es gut, sich zu erinnern, was Gott mir Gutes getan hat, ihm Danke zu sagen, denn barmherzig, geduldig und gnädig ist er.